dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir, ich der Herr, dein Gott, habe dich gemacht, schön und wertvoll bereitet. Du bist mein, ich hab dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir, ich hab dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir, ich, der Herr, dein Gott, habe dich erlöst, rief dich bei deinem Namen. Mein, ich hab dich je und je geliebt, darum zog ich dich zu mir, ich hab dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir, ich, der Herr, dein Gott, will stets bei dir sein. Deine Not kann dir schaden. Du bist mein, ich hab dich je und je geliebt. Darum zog ich dich zu mir, ich hab dich je und je geliebt. Komm, vertraue mir, komm, vertraue mir.
Ja, die Schriftlesung ist heute aus dem 1. Mose 28, 10 bis 22. Ja, und weil heute der Kindereinteil organisatorisch nicht stattfinden kann, möchte ich das aus einer Übersetzung lesen, die, denke ich, leicht verständlich ist, sodass da jeder das einfach mitverstehen kann. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreitet und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf dem er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe. Und von allem, was Gott mir schenkt, will ich den 10. Teil zurückgeben. Soweit die Schrift. Jetzt dürfen wir auf ein Lied hören vor der Predigt aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die 323, 1 bis 4.
Christus kennt dich, er allein weiß, was dir fehlt. Jesus kennt dein Leben und er weiß auch, was dich quält. Er kennt die Sorgen, weiß um morgen, er kennt jeden Augenblick, er kennt dich jetzt. Jesus Christus liebt dich, kam für dich in diese Welt. Jesus gab sein Leben, er hat sich dem Tod gestellt, um dich zu retten von den Ketten. Jesus Christus macht dich frei, er liebt dich jetzt. Jesus Christus sucht dich, geht dir nach Schritt und Tritt. Jesus sucht dich heute, auch in diesem Augenblick. Willst du ihn sehen? Bleibe stehen, komm, begegne deinem Herrn, er sucht dich jetzt. Jesus Christus ruft dich, sein drängt jetzt an dein Ohr. Er nennt deinen Namen, was hast du mit Jesus vor? Willst du ihn hören, überhören? Was wird deine Antwort sein? Er ruft dich jetzt.
Ja, das ist ja die Erwartung und auch unser Glaube, dass dieser Gott tatsächlich hineinruft in unser Leben und Dasein, in unsere Zeit durch sein Wort. Also unser Glaube ist, dass sein Wort ausgeht und ruft, wer vorher noch nicht gerufen war. Auch Menschen, die ihn bisher noch nicht kannten, erkennen dürfen, ja, da ist ein lebendiger Gott, mit dem darf ich rechnen. Diese Jakobsgeschichte ist ja sehr bekannt und wenn man sich da so vorstellt, diese Leiter oder man kann es auch übersetzen Treppe, Stufe, wahrscheinlich ist das eher gemeint, so wie dieser Stufentempel, dann kann man sich das vorstellen, ja, eine riesige Leiter oder Stufe, die bis in den Himmel geht. Und ich habe so überschrieben, dieses Thema, eine Leiter zum Himmel, eine Leiter zum Himmel, das wär's doch, oder? Jakob hatte sich ja das Erstgeburtsrecht in einem günstigen Moment durch ein Linsengericht erkauft. Und dann betrogen er und Rebekka den Esau um den Segen des Vaters Isaaks. Und dann wundert man sich ja nicht, dass in diesem Esau eine Wut hochkommt und er für sich beschließt, wenn mein Vater mal stirbt, wenn die Tage der Trauer kommen, dann werde ich dem Jakob an den Kragen gehen. Ich werde ihn erschlagen, nimmt er sich vor in seinem Herzen. Rebekka bekommt das mit. Sie erfährt von diesen Herzensgedanken Esaus und zieht wie gewohnt im Hintergrund die Fäden. Das ist so die Rebekka, die hat das drauf. Und sie spricht mit ihrem Mann, sagt, wenn nochmal so Frauen kommen, wie der Esau sie anbringt, dann werde ich noch verrückt. Das halte ich nicht aus. Schick ihn weg in meine Verwandtschaft zu meinem Bruder Laban. Dort soll er sich eine Frau suchen. Dass nicht noch so eine aus diesem Lande hier da reinkommt, das packe ich nicht. Und Jakob geht darauf ein und die Flucht nach Haran wird vorbereitet. Man muss sich das ja mal vorstellen, von Beersheba bis Haran, das sind 720 Kilometer. 720 Kilometer, also das ist einmal quer durch Deutschland, einmal so, also nicht quer, längs durch Deutschland, einmal hoch, von München nach Hamburg und oder Kiel. Also eine Riesenstrecke und da gab es kein Auto und da gab es kein Flugzeug. Jakob machte sich zu Fuß auf den Weg, 720 Kilometer zu Fuß. Schon eine Reise. Selbst wenn man gut zu Fuß war, war man da mindestens allein Fußstrecke einen Monat unterwegs. Also schon eine gewaltige Geschichte, die er sich da vornehmen musste. Und dann befiehlt Isaak dem Jakob tatsächlich eine Frau aus dem Hause Betuel seines Schwiegervaters, nämlich von den Töchtern Laban, seines Schwagers, zu nehmen. Und Jakob gehorcht jetzt dem Vater. Das ist interessant. Also vorher hat er immer der Mutter gehorcht, gell, der Rebekka. Hier gehorcht er tatsächlich dem Vater, seinem Vater Isaac, und macht sich auf den Weg zu seinem Onkel Laban weit im Norden von Mesopotamien, dem Zweistromland. Und dann, bevor Jakob davonzieht, ist etwas Interessantes, nämlich dass unser Isaak ihm jetzt tatsächlich den Segen Abrahams mit auf den Weg gibt. Im 28. Kapitel, in den Versen 3 und 4 lesen wir: Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest, und er gebe dir, ganz explizit ausgesprochen von Isaak, den Segen Abrahams. Den Segen Abrahams. Dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nehmest. Und so lesen wir, dass Jakob sich also auf den Weg macht von Beersheba Richtung Haran. Mein erster Punkt ist, wie ist diesem Mann gegangen, diesem Jakob, diesem jungen Mann, wie war seine Lage? Wie war die Lage Jakobs? Ich habe es mit einem Untertitel überschrieben, diesen ersten Punkt: Der Muttersohn auf großer Reise. Das Muttersöhnchen auf großer Reise. Dieser junge Mann war ja belastet, wie sein ganzes Wesen. Wenn man es betrachtet, war er ja nicht der furchtlose Jäger. Das war ja der Esau. Er war ja der gesittete Mann, so wird er uns beschrieben, der bei den Zelten war, der sich gern dort aufhielt, wo die anderen waren, der im Schutz der Sippe und Familie gern sich aufhielt. Er die Schafe hütete, um die Zelte her, wie auf die Jagd zu gehen. Das war sein Revier. Und genau daraus muss er jetzt weg. Er wird, ja, ich würde nicht sagen verstoßen, aber wird weggeschickt. Raus. Raus aus der Familie, raus aus diesem Schutz. Und für Jakob sicher ein doppelschwerer Weg. Rebekka, das haben wir das letzte Mal ja auch gehört, hat Jakob wahrscheinlich oder wohl nicht mehr gesehen, ihren lieben Sohn. Bis er wieder zurückkam, es wird ja dann selbst ein Betrogener, ist eine lange Zeit, und Rebekka sieht Jakob wohl nicht mehr, auch Jakob, seine geliebte Mutter, nicht mehr. Es entsprach überhaupt nicht seinem Naturell, loszuziehen aus der Geborgenheit der Familie, auf diese lange Reise zu gehen. Und er hatte noch etwas dabei. Er hatte noch ein Gepäck, das viele Menschen dabei haben in unserer Zeit und in ihrem Leben. Nämlich, er hatte auf seiner Schulter das Gepäck der Schuld. Er wusste, das war nicht in Ordnung, wie das alles lief. Das war ihm schon klar. Und diese Schuld nahm er ja auch mit auf die Reise. Er wusste, es ist ja nicht grundlos, dass ich gehen muss. Es hat ja eine Ursache. Und ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser Schuld. Ich bin nicht nur ein Schuldig geworden, ich bin ein Schuldiger. Und das ist etwas, was zutiefst erstmal erkannt werden muss von uns Menschen. Dass es nicht nur um Dinge geht, die schieflaufen in unserem Leben, sondern dass wir Schuldige sind vor dem lebendigen Gott. Jeder von uns hat Dinge, die uns zu Schuldnern machen vor Gott. Es gibt keinen, bei dem es nicht so ist. Jakob erinnert mich auch ein Stück an Kain. Bei Kain war es ja so, dass Kain den Abel erschlagen hat und deswegen weg vom Angesicht des Herrn wohnen musste im Lande Not. Not wird es überschrieben, ganz am Anfang. Und Not heißt, übersetzt, Land der Heimatlosigkeit. Ich habe mir oft Kain vorgestellt und dachte, ja, Kain war ein Fremdling im Lande der Heimatlosigkeit. Ein Mann, der ausziehen musste, der fremd war in einem Land, in das er eigentlich auch nicht gehörte. Und er war auch schwer beladen mit Schuld. Und ich glaube, Kain und Jakob sind im Grunde Vorbilder auf den Menschen überhaupt. Der wahren Heimat entrissen, letztlich sind wir alle auf einer Wanderschaft, und wo wir vor Gottes Angesicht fliehen, da sind wir Fremdlinge im Land der Heimatlosigkeit. Die Schrift sagt das immer sehr eindeutig. Wir sind erst zu Hause, wir haben erst Frieden, wir haben erst wieder eine Heimat, wenn wir bei Gott ankommen, anknüpfen, wenn wir ins Gespräch mit Gott kommen, wenn wir letztlich dem lebendigen Gott begegnen. Und Wie war das bei Jakob? Wie ist das hier geschehen? Hier haben wir solch eine Begegnung zwischen Gott und Mensch, die uns geschildert ist. Mein zweiter Punkt, ein neuer Tag, Sonnenuntergang. Eigentlich ein komischer Gedanke. Ich habe den gar nicht selbst gedacht, sondern David Jaffin hat mich darauf gebracht. Er hat das beschrieben. Er sagt, ein neuer Tag fängt an. Ein neuer Tag fängt in Israel immer abends an, mit Sonnenuntergang. Das ist interessant, das ist ja anders wie unser Denken, mit Sonnenuntergang. Warum? In der Schrift steht in 1. Mose 1, Vers 5, es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Und daraus nehmen sie und sagen sie, mit dem Abend beginnt eigentlich der neue Tag, beginnen wir wieder den neuen Tag zu erzählen. Der Sabbat fängt für einen Juden an mit Sonnenuntergang freitags. Interessant. Also für Jakob eine Nacht und doch auch wieder ein neuer Tag, eine Begegnung. Jakob legt sich einen Stein zurecht, um sich zu lagern. Der junge Mann ist wohl müde, denke ich, vom Erleben dieses Tages. Wir haben schon überlegt, wie es in ihm ausgesehen hat. Das Vertraute liegt schon ein Stück zurück. Er ist schon ein Stück weg von der Familie und der Sippe. Und sicher waren auch seine Gedanken, was wird mich bei Betuel und bei Laban erwarten? Wie werden die mit mir umgehen? Was wird das sein? Werden die erfreut sein, dass ich komme? Oder erst mal fragen, was willst du hier? Sicher wäre auch nicht innerlich unberührt von den Entwicklungen, die jetzt liefen in seinem Leben. Und ich denke, er schlief in einen ein mit Erschöpfung. Ich denke, er war kaputt vom Tag, innerlich vielleicht auch äußerlich. Und dann dieser eigentümliche Traum, eine Leiter, eine Stufe, eine Treppe zum Himmel. Und da habe ich gedacht, ist das nicht der Traum von manchen Menschen? Nicht von allen, aber von Menschen, die sich nach mehr sehnen, die denken, es kann doch nicht alles gewesen sein, dieses Leben, essen, trinken und arbeiten und schuften und am Ende legen wir uns in diese kalte Gruft, in dieses Grab oder werden verbrannt, wie das heute oft geschieht. Und das war's dann? Das war mein Leben? Mühe, Arbeit, ein paar schöne Stunden, ein paar traurige Stunden und dann ist es aus für immer? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Mit dem Tod alles aus? Viele Menschen sehnen sich und wissen innerlich auch, es muss mehr geben. Da muss es doch einen Weg geben, einen Weg zu finden sein, der uns Menschen mit dem Himmel in Berührung bringt. Oder uns gar einen sicheren Zugang zum Himmel verschafft. War das nicht schon immer das Bestreben der Menschen? Ich habe sofort, als ich das las, auch bei den Auslegern, die sagten, ja, es ist nicht unbedingt eine Leiter, sondern auch eine Stufe oder Treppe gemeint, habe ich sofort an die Ziggurate gedacht, die sie gebaut haben, an diesen Turmbau zu Babel, wo oben dann ein Plateau war und man den Göttern opferte, diente, sie anbetete. In Ur in Chaldea, bei Abraham war es der Mondgott. Man hatte oft Naturdinge, die man anbetete. Man hat die Schöpfung zum Anbetungsgegenstand gemacht, nicht den Schöpfer. Man hat es vertauscht, so steht es im Römerbrief. Umgedreht. Das eigentliche Übersehen, sich selbst etwas gemacht. Jesaja beschreibt das so wunderbar in Jesaja 45, glaube ich, ist es, wo er sagt, da holen sie sich Holz aus dem Wald, eine schöne Zeder. Und die schmeißen sie zur Hälfte in den Ofen und backen sich Brot oder machen sich ein schönes Fleisch, einen schönen Braten dran. Und das andere Stück, das formen sie schön und malen es an und das wird zu ihrem Götzen, das beten sie an. Merkst du nicht, wie das nicht passt, wie das nicht sein kann? Wie Dinge nicht das ersetzen können, was eigentlich dahinter liegt, hinter dem, der es geschaffen hat, der die Zeder hat wachsen lassen? Karl Barth hat einmal diesen Satz gesagt, alle Religion ist Streben nach Gott. Alle Religion ist Streben nach Gott. Glaube ist Gottes Streben nach uns. Schöner Satz. Glaube ist Gottes Streben nach uns. Was war denn an diesem Jakob, dass Gott ihm überhaupt begegnete? Welche Vorzüge und Leistungen hatte dieser junge Mann vorzuweisen? Wenn wir so hineinschauen, wir haben jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder über diese Jakobs Geschichte nachgedacht und über sein Leben. Tatsächlich finden wir keinen Grund in ihm. Tatsächlich. In ihm finden wir keinen Grund. Im Gegenteil, sein Wesen und sein bisheriges Leben sprechen nicht für, sondern gegen ihn. Es gibt nur einen Grund, den wir entdecken können. Die Zusage Gottes über seinem Leben, der Segen Abrahams, der ihm zugesprochen ist. Das ist das Einzige. Dass Gott über ihm ausgesprochen hat und dass der Segen Gottes über ihm ausgesprochen ist. Später wird über dem Volk Israel, das aus den Söhnen Jakob Israels erwächst, gesagt, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern jetzt kommen diese Gründe, warum Gott sich Israel zuneigt, letztlich auch, warum sich Gott uns zuneigt. Wegen der Liebe des Herrn zu euch. Also ein wunderschönes Lied, Daniel, Dankeschön, dass du das rausgesucht hast. Ich habe dich je und je geliebt. Welch eine Zusage Gottes über dem Leben von uns Menschen. Und weil er den Eid hielt, das heißt, weil Gott das Versprechen, seine Zusage, sein Wort hält, weil Gott zu seinem Wort steht, den er euren Vätern, also Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhand, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, aus dieser Fremdherrschaft, aus dieser Sklaverei, aus dem Fron. Also in dieser völlig unverdienten Weise, also aus reiner Gnade, die keinen Grund im Begnadigten sucht und doch völlig dem Begnadigten zugewandt ist, in dieser Art begegnet Gott dem Jakob. Dem Jakob, der, das werden wir ja, wenn wir das weiter verdachten, der noch lange nicht überwältigt ist. Der noch lange nicht überwältigt ist. Gott sucht keinen Grund in dem Begnadigten und wendet sich ihm doch völlig zu. Das ist erstaunlich. Wenn wir uns einen guten Freund suchen oder eine gute Freundschaft, dann gucken wir uns die Leute genau an, oder? Und sagen, naja, mit der Judy, da könnte ich mir es vorstellen, kann schön Musik machen und ist eine Liebe und mit der kann man gut erzählen, kann man sich, das wäre eine Freund, das wäre jemand, mit dem könnte ich einen schönen Abend verbringen. Aber vielleicht ein anderer, wo ich denke, naja, das lieber nicht, da gehe ich lieber ein bisschen auf Abstand. Gott sucht keinen Grund im Begnadigten. Paulus sagt einmal im Neuen Testament, ich suche nicht das Eure, ich suche euch als Person. Sehr schön. Eine Leiter zum Himmel. Das kommt ja jetzt, diese Leiter. Und er träumt und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Was hat es nun mit dieser Leiter auf sich? Was ist das mit dieser Leiter oder mit dieser Stufe, mit dieser Treppe zum Himmel? Wem dient oder wozu dient diese Verbindung zwischen Himmel und Erde? Sehr schlicht drückt es das Verslein aus, das fast untergeht in diesem Gesamtbild. Man hat immer diese große Treppe und Gott und den Menschen und Jakob unten vor Augen. Aber eigentlich heißt es da, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Dazu diente sie, dass da ein Hoch und Runter war, dass man auf und nieder gehen konnte. Im Neuen Testament finden wir dieses Wort von Jesus gesprochen wieder am Anfang des Johannesevangeliums, und zwar als Nathanael Jesus als den Sohn Gottes, den König Israels, erkennt. Einfach nur deswegen, weil Christus sofort seinen Namen weiß und wie es um ihn steht. Seinen Charakter ein bisschen bezeichnet. Er sagt, weil du mich so gut kennst, du bist der Messias. Und dann sagt Jesus zu Nathanael, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Tatsächlich begleiten Engel im Neuen Testament das ganze Leben Jesu. Ich habe da mal gedacht, wo kann man das festmachen, dass das so war? Und wenn wir in den Evangelien lesen, finden wir viele Stellen. Matthäus 4, vielleicht sogar vorher schon in Lukas 1, 2, wo der Engel Gabriel der Jungfrau Maria begegnet. Ein Engel des Herrn kommt zu den Hirten. Ein Engel des Herrn erscheint Josef. In dieser ganzen Geburtsgeschichte wimmelt es von Engeln. In Matthäus 4 hören wir von der Versuchung Jesu und am Ende heißt es, 4,11, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane sagt Jesus zu Petrus, der zum Schwert greift, oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinem Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Ich habe mal nachgeschaut, was eine Legion war bei den Römern. Also eine Legion war eine Mannstärke in der Regel größer 6.000 Mann. 12 mal 6.000. Also damit will ja Jesus nicht sagen, wir brauchen es jetzt nicht ausrechnen und sagen, ich habe so und so viele Soldaten, sondern ich könnte mir eine Macht herrufen, die mich aus dieser Situation sofort befreit. Das hätte er noch am Kreuz tun können. Und noch einmal gewaltig finde ich am Auferstehungsmorgen Matthäus 28, 2, folgende Vers. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat herzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Diese Szene ist eine wunderschöne Szene. Man muss das vorstellen, diese Grabsteine waren ja große Steine, die vor diese Felsengräber gerollt wurden. Da kommt ein Engel und ich glaube, er hat keine Mühe gehabt, das Steinchen auf die Seite zu... Und dann setzt er sich oben drauf. Und dann heißt es von ihm, sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Welch ein Anblick. Und dann habe ich gedacht, so beeindruckend sich dieser Traum Jakobs auch im Leben Jesu erfüllt, so bleibt es doch ein Ab- und Aufsteigen von Engeln. Und wirklich, ich bin keiner. Ich bin keiner. Ich bin ein Mensch. Ich bin kein Engel. So bleibt doch der Himmel und die Verbindung zu Gott uns Menschen scheinbar verwehrt, unzugänglich, unpassierbar. Und dann geht ein Wort im Gespräch mit Nikodemus von Jesus aus, das uns mit hineinnimmt, uns zutiefst verstehen lässt, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nikodemus hört folgendes Wort von Jesus in Johannes 3, 12 bis 14. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand, sagt Jesus, also kein Mensch, in Klammern könnte man sagen, kein Mensch, niemand, ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jetzt muss man wissen, was der Sohn des Menschen ist. Daniel 7, ich lese das jetzt nicht, aber lest ruhig mal nach, Daniel 7, 13 und 14. Der Sohn des Menschen ist ganz eindeutig in Daniel 7 der Titel für den Messias, für den Retter, für den Erlöser. Ganz klar, der Sohn des Menschen. Und er sagt, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das meint das Kreuz. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ich finde das so faszinierend, wie diese Jakobsgeschichte in Jesus eine Erfüllung findet und das letzte Ziel, die letzte Erklärung dafür. Es ist ein so dummer und haltloser Satz, den viele Menschen sagen, mit denen wir versuchen, über Gott ins Gespräch zu kommen, über Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Viele sagen, ja, das kann ja niemand so ganz genau wissen, was nach dem Tod kommt. Von den Toten ist ja noch keiner zurückgekommen. Das ist ein dummer und haltloser Satz, ich sage das so. Denn er stimmt nicht. Seitdem der wahre Gott und der wahre Mensch, Jesus Christus, auf dieser Erde ist, gilt dieser dumme, haltlose Satz nicht mehr. Seitdem sich Gott in Jesus Christus vorgestellt hat, stimmt dieser Satz nicht mehr. Wir müssen ihm widersprechen. in diesem wahren Sohn Gottes und Sohn des Menschen ist dein und mein Heil begründet. Petrus sagt das vom Hohen Rat: Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Es gibt keine Alternative. Wilhelm Busch sagt völlig zu Recht in seinem Büchlein Spuren zum Kreuz: Neben dem Schlafenden hob sich eine Treppe, deren Spitze bis an den Himmel reichte. Und die Engel Gottes stiegen daran auf und ab. Der Himmel stand offen, Himmel und Erde waren verbunden. Ist das nicht eine herrliche Darstellung des Kreuzes Christi? Ja, so steht's mit dem Kreuz. Es ist die einzige Verbindung zwischen der Welt Gottes und dem Menschen. Es ist die Treppe, auf der die Kräfte der unsichtbaren Welt in diese Todeswelt einströmen. Es ist die Leiter, auf der verlorene Sünder in den Himmel kommen. Bekannt Lach hat immer gesagt, das Kreuz Golgatha ist der Luftlandeplatz Gottes. Der Luftlandeplatz Gottes. Mich erinnert es immer an diese Geschichte, die Busch einmal erzählt, von diesem Stalingrad-Geschehen, wo die letzten Soldaten ausgeflogen werden. Und er hat dann erzählt, es gab nur noch eine Landebahn und ein letztes Flugzeug, das noch aufstieg von Stalingrad Richtung Heimat. Und als dieses Flugzeug sich erhob, hingen die Soldaten an den Leitwerken und überall dran und versuchten irgendwo sich festzuhalten an dieses Aufsteigen. Sie wussten, jetzt raus oder wir kommen nicht mehr raus. Und er sagte, als das Flugzeug in Berlin dann landete, waren alle, die außerhalb waren, nicht mehr dran. Nur die, die im Flugzeug saßen. Ein Bild für die Arche und ein Bild für die Rettung in Jesus Christus. Außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Rettung für keinen von uns. Jetzt geschieht etwas Großartiges. Es ist immer großartig, es ist uns nur nicht immer so bewusst. Gott selbst ergreift das Wort, er spricht. Wenn wir das Wort Gottes lesen, spricht Gott. Wir müssten eigentlich jedes Mal vor Ehrfurcht erstarren, dass Gott beginnt zu reden. Zunächst stellt sich Gott vor, gibt sich zu erkennen und macht sehr deutlich, mit wem es Jakob hier zu tun hat. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Eindeutig. Es ist wie wenn der Helmut sagt, ich bin's, der vom Aussiedlerhof draus, vom Schleidhof und genau die Adresse sagt, aus Meckrem, ja, war lange Vorsitzender in der Gemeinde. Also ich bin's, der Helmut, ja. Eindeutig, der Mann von der Hildegard, der Papa von der Judith. Ja, so stellt sich Gott hier vor, er macht ganz deutlich, wer ich bin. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. Keine Unklarheit, ich bin der Bundesgott, der sein Wort gibt und hält, der Gott, der Abraham den Isaak aus dem erstorbenen Leib Sarahs gab, der Gott, der auch Isaak die Söhne schenkte, letztlich auch dich, dir dein Leben gab aus der unfruchtbaren Rebekka. Und nun wird etwas deutlich, was an diesem Gott, was uns zutiefst froh machen sollte. Gottes Wort besteht nicht in leeren Versprechungen. Nein, es ist ein Wort, das vollkommen klar auf eine Wirklichkeit hinzielt. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben. Es ist wie wenn der Helmut einen Acker hätte, der ihm noch nicht gehört, und er läuft über den Acker und Gott sagt, Helmut, guck, dieser Acker wird mal dein sein. Kann es konkreter sein? Wissen wir, wir haben ja viele Dinge heute, die wir abstrakt denken, in Bildern denken. Strom, elektrische Leistung, wir können ja Strom nicht so, aber man sieht es an den Wirkungen. Gell? Aber man sagt dann, man muss abstrakt denken können. Aber hier ist nicht abstrakt, hier ist konkret in eine Wirklichkeit. Das Land auf dem Boden, auf dem du liegst, der wird dein sein. Konkreter geht's nicht. Konkreter geht's nicht. So spricht Gott. Also mein Wort wird Wirklichkeit. Und das gilt immer für Gottes Wort. Gottes Wort ist ein Wort, das Gott spricht und er will es geschehen lassen. Er will es zur Wirklichkeit führen. Was bedeutet das eigentlich für uns als gläubige Christen oder als Menschen, die sich diesem Gott anvertrauen? Dass alles, was er in seinem Wort sagt, auch passieren wird. Das heißt, wir werden einmal tatsächlich einen Platz haben, eine Wohnung im Himmel. Denn er hat es uns ja zugesagt. Er bereitet sie schon dran. Eine Wirklichkeit. Für mich ein wichtiger Punkt, dass wir nicht in der Ewigkeit mal so wabernde Wolken sein werden, sondern wir werden Leiber haben. Wird eine Wirklichkeit sein. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich's geben und deine Nachkommenschaft. Deine Nachkommen werden wie Staub der Erde sein, Vielzahl auf der Erde. In deiner Nachkommenschaft, letztlich in Jesus, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Alle Geschlechter der Erde. Das haben alle verstanden, die das Alte Testament verstanden haben, dass der Glaube Abrahams nicht nur ein Glaube für das Volk Israel ist, sondern auch für alle Menschen, die sich an diesen Gott binden. Das ist auch sehr interessant an dieser Stelle. Er bekommt den Segen von Gott her noch einmal zugesprochen und er bekommt, sagt, dein Same wird sein wie der Staub der Erde, aber nicht wie die Sterne des Himmels. Ist euch das aufgefallen? Aber im Abraham-Bund, 1. Mose 15, da wird Abraham zugesagt, deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne des Himmels und wie der Staub der Erde. Beides. Israel ist zunächst einmal ein Bundesvolk, das Zeugnis ist für Gott auf dieser Erde. Das himmlische Volk aber, Gemeinde im Ganzen, aus Israel, aus allen Völkern bestehend, also aus, ist einmal ein himmlisches Volk, Sterne des Himmels. Sehr spannend, dieses kleine Detail, aber kann man ja mal selbst nachlesen. Finde das sehr spannend. Und dann wird Gott ganz persönlich, wendet sich Jakob völlig zu. Mich hat es erinnert an das Jesaja-Wort aus Jesaja 43, Vers 1. Überhaupt dieses ganze Jesaja-Kapitel, man sollte es vielleicht mal zu Hause in Ruhe lesen. Da heißt es, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann, ich lese noch den 22. Versen, die folgenden, weil das so sehr hineinpasst. Nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir nicht das Lamm deiner Brandopfer gebracht, mit deinen Schlachtopfern mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Opfergaben Arbeit gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich gesättigt. Vielmehr hast du mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das ist so gewaltig, das neue Bund, Jeremia 31. Was uns hier begegnet, ist eine völlige Zusage, eine Hinwendung Gottes zu diesem Jakob. Er sagt zu ihm, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Ich werde es durchziehen, mit dir, Jakob, werde ich meinen Plan zu Ende bringen. Ich werde mit dir durchs Leben gehen, das sagt er ihm zu. Was muss das bedeutet haben für diesen Mann, in seiner Einsamkeit, in diesem Weg, wo er so unterwegs war. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir einsame Menschen sind? Wenn wir vielleicht spüren, es ist eigentlich niemand da, der mich wirklich liebt. Ich habe keinen, sagt der Mann am Teich von Bethsaida. Ich habe keinen, der mich ins Wasser bringt, Siloa. Doch keinen. Ich habe niemanden. Und dann ist ein Gott, der sagt, ich bin mit dir. In völliger Treue, in völliger Klarheit. Und er meint es, wie er sagt. Er meint es wirklich so. Wieder steigt in uns dieser Gedanke auf, hat Jakob das verdient? Hat dieser Jakob das verdient? Nein, ganz und gar nicht, das hat er nicht verdient. Und dann schauen wir auf uns, unser eigenes Leben, mit allem Versagen, aller Unwürdigkeit. Ach, Haben wir denn die Liebe und das Erbarmen Gottes verdient in Jesus Christus, dass er seinen Sohn für uns gibt? Haben wir das denn verdient? Nein, ganz und gar nicht haben wir das verdient. In keinster Weise. Wir haben es nicht verdient. Und wir hören Paulus bezeugen, Römer 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose, für von Gott Gelöste, Getrennte gestorben. Römer 4, 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Es bleibt nur dieser Glaube, dass Gott doch zu seinem Wort steht, dass er es ernst meint, ehrlich meint. Mein letzter Punkt, Jakob. Was macht Jakob mit diesem Wort Gottes, das Gott ihm so klar zusagt? Jakob macht Gottesdienst. Jakob macht Gottesdienst. Jakob ist noch auf der Reise und in der Schule Gottes. Die erste Lektion, das bedingungslose Erbarmen Gottes, die hingebende Liebe, die völlige gnädige Zuwendung, hat er überhaupt noch nicht verstanden. Das hat er überhaupt noch nicht verstanden. Er entbrennt nicht in Liebe zu diesem sich hingebenden Gott. Jakob erfasst die Angst, die Furcht vor der Wirklichkeit Gottes. Und er tut, was alle Menschen vor und nach ihm gemacht haben und machen, wenn sie von der Wirklichkeit Gottes überzeugt sind, aber nicht von Gottes Gnade und Liebe. Sie machen Gottesdienst. Auf allerlei Art machen sie Gottesdienst. Der Stein unter seinem Haupt wird der Grundstein für den Altar. Der Stein wird fein gesalbt und aufgestellt. Der Ort bekommt auch einen Namen, Bethel, das Haus Gottes. Jakob baut Gott ein Haus. So wie es später auch der König David tun möchte, der sich aber dann von Nathan sagen lassen muss, dass der Herr dir ein Haus machen wird und nur nicht du dem Herrn eins. Nicht du baust dem Herrn ein Haus, der Herr baut uns ein Haus. Jakob ist immer noch der Händler, der nun auch mit Gott Handel treiben möchte, zu seinen Gunsten. Sein Gelübde macht mich fast ein wenig traurig, weil ich so viel davon empfinde, von Menschen, die Gott schon ernst nehmen, aber nicht kennen. Schon Gott ernst nehmen. Nicht, dass Gott nicht in ihrem Leben eine Rolle spielen soll. Aber sie kennen ihn nicht. Er sagt, nun, wenn Gott mit mir ist und mich behütet, wenn er für mich sorgt, mich in Frieden wieder heimbringt, dann soll er mein Gott sein. Versteht ihr? Wenn alles klappt, dann bin ich dabei. Soll er sich mal beweisen, soll man machen. Da ist keine Spur von Glaube, sondern eher von Misstrauen, von Hinterfragen. Wenn Gott, sollte Gott gesagt haben, sollte er das ernst gemeint haben, sollte er uns in Jesus Christus tatsächlich sein Liebstes gegeben haben, seine ganze Liebe bewiesen haben, sollte es so sein? Diese Frage bricht in ihm auf. Dieser Stein soll Haus Gottes werden und ich werde treu verzehnten, wenn du mich reich machst. Wisst ihr, so kommt mir das vor. Und ich werde treu verzehnten, wenn du mich reich machst, wenn du mein Leben auch im Äußeren gelingen lässt. Jakob ist noch lange nicht angekommen. Scheint fast, er ist noch ganz der Alte. Und doch, und das ist ein Unterschied, ist Gott bereits in sein Leben getreten. Ist erstaunlich. Wisst ihr, wir sprechen da oft von der vorauslaufenden Gnade Gottes. Wie Gott schon hineinspricht in ein Leben, ohne dass da etwas zu erwarten ist. Ohne dass da ein Funke ist, wo man denkt, da ist doch was da. Sondern Gott spricht zum toten Lazarus. Komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Wie ist das bei dir? Wie ist das in deinem Leben? Das ist die Frage. Wie ist das bei dir? Hat Gott begonnen, in dein Leben zu sprechen? Traust du ihm schon völlig? Unabhängig, wie dein Leben geführt wird. Vielleicht auch mit vielen Tiefen, mit Nöten, die darin liegen, in jedem Leben. Und ich darf trotzdem sagen, Herr, du machst am Ende, du hast das so schön gesagt, am Ende wird's besser wird's gut, am Ende wird's gut, Gott macht's gut, Gott meint's gut mit dir. Glaubst du das, dass er dich erlöst hat, erkauft hat, teuer erkauft, am Kreuz von Golgatha? Ich möchte von David Yavin noch ein paar Zeilen weitergeben, die ich sehr spannend fand. David Yavin warnt in einem ernsten und überführenden Ton vor dieser Gefahr, mit Gott Handel treiben zu wollen, in seinem Büchlein Jakob, der Gesegnete. Bitte gehen Sie nicht diesen Weg. Nur wer harret bis ans Ende, wird selig werden. Glauben Sie nicht, dass Sie Gott pachten könnten mit Ihrer Frömmigkeit, mit Ihren Gefühlen, mit Ihrem Glauben. Wenn Sie das glauben, haben Sie einen Glauben an Ihren Glauben und nicht einen Glauben an Jesus Christus. Das ist eine Gefahr für alle frommen Menschen. Der Glaube an ihre eigene Frömmigkeit, nicht mehr an Gott. Gott muss in uns hineinbrechen. Er muss immer neu bei uns sein, denn Gott fängt nicht an, Form, Tradition zu werden. Gott ist lebendig. Wenn er aufhört, lebendig zu sein, wenn wir aufhören, den lebendigen Gott zu empfangen, dann sind wir tot. Öffnet euch für Gottes Geist, das bedeutet für sein Wort. Lest das Wort, hört das Wort, seid bereit, Gottes Wort und Mahl zu empfangen, denn das ist Leben. Wünsch uns, dass wir dem trauen, der im Neuen Testament am Ende des Matthäusevangeliums zu seinen Jüngern sagt, als letztes Wort in Matthäus: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir wollen uns erheben und stille werden vor Gott. Ach Herr, du bist so ganz anders wie wir, immer wieder überraschend anders. Schenk uns, dass wir immer wieder auch überrascht werden von dir, von deinem Wesen, von deiner Art, von deiner Liebe, von deiner Güte, von deiner Freundlichkeit, aber auch von deiner Wahrheit, wie du uns überführst über unsere eigenen Schuld, unsere eigene Not, wie wir doch letztlich Bankrotteure sind vor dir, nichts zu bringen haben, mittellos und hilflos sind, heillos verloren, hoffnungslos in diese Welt gestellt ohne dich. Aber mit dir darf sich alles ändern. Da wird neues Leben. Du lässt in uns etwas aufgehen, was vorher nicht war. Du rufst und sprichst in unser totes Leben hinein und schenkst damit den Lebenskeim. Dein Wort und dein Geist sind es, die uns herausrufen aus einer verlorenen Welt. So schenk uns, dass wir auf dein Wort hören, uns überführen lassen und immer wieder auch diese Sehnsucht in uns haben, die allein du schenken kannst, dir zu begegnen, wirklich Gemeinschaft zu haben mit dir. Nicht einen toten Gottesdienst, nicht einen Opferkult, nicht eine äußere Form und Tradition aufrechterhaltend, sondern im Gespräch mit dir, dass unser ganzes Leben doch mit dir verwoben ist, unsere kleinen und großen Dinge, das, was uns bewegt täglich, was uns ausmacht, dass wir es mit dir teilen, so wie du dich uns ganz hingegeben hast. Und so dürfen wir, wo wir deine Kinder geworden sind, ganz kindlich bitten, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir hören auf ein Lied nochmal. Ja, wir erheben uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Amen. Gute Woche. Wir hören auf ein Nachspiel. Musik.